Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Einspruch gegen Einsamkeit. Ich lasse euch noch von der Bühne. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist in den Nachrichten eigentlich angekommen, dieses Thema Einsamkeit. Wenn man mal so reinschaut, Einsamkeit in Deutschland. In den Nachrichten, Tagesschau, hat es geheißen, jeder Vierte in Deutschland fühlt sich einsam. Manchmal temporär, zeitlich begrenzt, manchmal längerfristig. Und es ist auch so, dass immer wieder und immer häufiger auch die junge Generation betroffen ist. Man denkt ja immer zuerst allein, okay, wenn man mal älter ist, meine Oma, Opa haben das erzählt, ja, dann sterben die Freunde weg, da wird man einsam. Aber auch die junge Generation betrifft dieses Thema immer mehr und das hat auch dazu geführt, dass es immer mehr auch in die Forschung gekommen ist. Zum Beispiel auch Einsamkeit macht krank. Einen sehr krassen und bemerkenswerten Satz hat ein Gesundheitsbeamter aus Amerika geprägt, Vivek Murphy, der hat gesagt, Einsamkeit ist so schädlich wie 15 Zigaretten am Tag. Klingt hart, oder? Es ist ja so, dass diese Macher dieser Studie, die führen dann manchmal solche Vergleiche an, weil die einfach helfen, etwas drastisch darzustellen. Und natürlich hängt natürlich auch die Heftigkeit, welche Auswirkungen Einsamkeit hat, von der Stärke auch ab, wie einsam man ist und in welchem Umfang, in welchen Zeitdimensionen. Und heute schauen wir eben mal genau einen Einspruch an. Ein Spruch, eine Gegenhaltung, die Jesus einnimmt, sagt, ich kann mit deiner Einsamkeit umgehen. Ich kann mit der Einsamkeit umgehen, die vielleicht Menschen in unserem Umfeld prägt. Und wenn es jeder Vierte ist, kennen wir alle einen, den Einsamkeit prägt. Oder auch geprägt hat oder auch noch prägend wird. Wir schauen uns die Geschichte an von Jesus, der eine Begegnung hat mit einem kranken Mann. Und er ist wirklich schon lange, lange alleine unterwegs. Wir lesen aus Johannes 5, 1 bis 9. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus zog nach Jerusalem. Beim Schaftor in Jerusalem gibt es einen Teich mit 5 Säulenhallen. Auf Hebräisch wird dieser Ort Bethesda genannt. In den Hallen lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Menschen mit verkrüppelten Gliedern. Dort war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und erkannte, dass er schon lange krank war. Da fragte er ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete, Herr, ich habe keinen, der mich in den Teich bringt, sobald das Wasser in Bewegung gerät. Wenn ich es aber alleine versuche, steigt immer ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Es geht um diesen Kranken, der seit 38 Jahren krank ist. Und das ist mal eine Hausnummer. Wir wissen tatsächlich nicht, ob er von Geburt an krank ist, also schon immer, oder ob er irgendwann krank geworden ist und danach 38 Jahre noch da liegt und an dem Teich sein Leben irgendwo fristet. An dem Teich scheinbar auch ein Ort, wo viele Kranke waren, Gelähmte, da heißt es, viele lagen dort. Da wird aufgezählt, die Blinden, die Gelähmten. Und das ist eben genau dieses Phänomen, was er ja hat und was wahrscheinlich auch in unserer Gesellschaft häufig der Fall ist, gerade auch in einer Großstadt wie bei uns, dass man einsam ist in der Gemeinschaft oder in anderen Menschen um einen herum sind da, aber gleichzeitig ist es eben trotzdem diese Einsamkeit, die ihn plagt. Jesus fragt er dann, willst du gesund werden? Darauf schauen wir gleich noch. Und dann kommt diese eine Antwort und er sagt, ich habe gar keinen, der mit mir geht. Ich habe gar keinen, der bei mir ist, der mit mir dort ist und mir hilft, ins Wasser hineinzugehen. Und wirklich sagt er, ich habe keinen Menschen. Ich habe keinen, der für mich ist. Ich habe keinen, der an meiner Seite ist, der mich aufnimmt, der mich mal versteht, der mich auch prägt oder der mich überhaupt mal wahrnimmt, der mich dann auch im richtigen Augenblick hinübertragen kann ins Wasser und mir helfen kann, mich rausholen kann aus meiner Situation. Er sagt eigentlich, ich habe keinen Menschen in meinem Leben. Es ist die völlige Isolation, es ist die völlige Einsamkeit innerhalb von vielen Kranken. Man könnte ja sagen, naja, er ist ja in guter Gemeinschaft, Gleichgesinnte, alle nicht ganz in der Gesellschaft drin. Aber das ist das Thema. Ein Paartherapeut, Michael Lukas Möller, hat den Begriff geprägt, kontaktreiche Beziehungsarmut. Das sind die Gegensätze. Innerhalb der Gemeinschaft, an einer Gemeinschaft zu leben, und Gemeinschaft ist es fast schon zu eng, der Begriff, innerhalb von Menschen zu leben und trotzdem eine große Einsamkeit zu erfahren, eine Beziehungsarmut zu leben. Und das ist ja, auch in der digitalen Zeitalter ist das ein Phänomen. Man hat so viele Kontakte am Tag oder man hat so viele Kontakte zu Menschen und trotzdem ist die Einsamkeit bei einem. Auch in unserer Stadt München, die Single-Stadt, man trifft doch so viele Menschen jeden Tag. Also ich war gestern im Englischen Garten. Ich habe noch nie so viele Menschen im Englischen Garten gesehen wie gestern. Es war unglaublich viele Menschen. Und das ist München, so viele Menschen hier. Und trotzdem fühlen sich Menschen natürlich auch hier einsam. Weil eben diese persönliche Verbundenheit, die Verbindung zu anderen Menschen fehlt. Eine echte Verbundenheit. Ich habe zu jemandem eine tiefe, ehrliche Beziehung und er ist für mich. Die Person ist für mich. Das fehlt. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch die Realität, dass manchmal einfach die Zahl nicht stimmt. Die Zahl der Kontakte, die man hat von Freunden. Die Anzahl, weil es vielleicht weniger geworden sind. Weil man irgendwo rausgefallen ist aus einer Gruppe. Und dann gibt es natürlich auch eben diese zahlenmäßige Einsamkeit. Faktisch einfach zu wenig Freunde. Und manchmal ist es ja so, dass man gar nicht selber schuld ist. Man denkt ja immer, okay, die Einsamen sind so die Introvertierten, die haben immer Kopfhörer drin, sitzen da und wollen mit keinem reden, Sonnenbrille auf und Hauptsache keine Kontakte. Manchmal fällt man einfach da rein. Manche Menschen fallen einfach in die Einsamkeit und man merkt auf einmal, jetzt bin ich da angekommen. Und Jesus, der geht darauf ein. Er geht auf diesen Mann zu, der 38 Jahre lang schon da liegt. Und eine Kleinigkeit fällt auf. Er sagt, Jesus vernimmt ihn und nimmt wahr, dass er schon lange krank war. Wisst ihr, für eine Heilung, da würde reichen, er war krank. Dann kann man ihn heilen, oder? Da muss er nicht lang sein oder kurz sein, ist völlig egal. Aber Jesus nimmt wahr, er ist schon lange krank. Also wirklich, er nimmt ihn wahr und sagt, ja, da ist jemand schon an die Einsamkeit gewöhnt. An die Krankheit gewöhnt, auch an seine Umstände gewöhnt, die er hat und in der er lebt, in der er einfach wirklich gefangen ist. Und dann geht Jesus auf ihn und sagt, ich gehe auf dich zu. Er kommt nicht zu Jesus, der Kranke. Jesus geht auf ihn zu und sieht, der ist krank, der ist schon lange krank, ich gehe auf dich zu. Und dann geht Jesus einen Dreischritt mit dem, und ich habe die Punkte mal so genannt, Vorbereitung auf die Gemeinschaft, die Erfüllung echter Gemeinschaft und dann die Sendung wieder in die Gemeinschaft hinein. Diesen Dreischritt geht Jesus und den schauen wir uns mal an. In der damaligen Gesellschaft war es so, dass die Kranken und die Gelähmten und so weiter, die lagen alle da an dem Teich, weil da Hoffnung war, ein Stück weit für sie. Aber sie waren gleichzeitig die Ausgegrenzten aus der Gesellschaft. Es war oft verknüpft, wenn du krank bist, hast du irgendeine Sünde begangen und Gott straft dich damit. Deswegen wurden sie ausgegrenzt aus der Gesellschaft und waren kein Teil mehr von echter Gemeinschaft, von überhaupt von Gemeinschaft. Letztlich wurden diese Menschen unsozial gemacht. Also der sozialen Gesellschaft entwöhnt. Sie wurden rausgenommen und sie mussten damit klarkommen. Und wenn man mal 38 Jahre überlegt, was heißt es eigentlich, dann hat man sich dran gewöhnt, würde ich sagen. Man hat sich vielleicht nicht abgefunden damit oder man trauert immer noch darum, dass man alleine ist, aber man hat sich irgendwie arrangieren müssen. Anders geht's doch nicht. Er hat sich arrangiert. Und dann kommt Jesus hinein und sagt, willst du gesund werden? Und die Frage ist nicht nur, körperlich gesund. Ah ja, jetzt kann ich wieder laufen, weil er ja scheinbar gelähmt war. Wir wissen nicht ganz genau was. Es war nicht nur einfach, ich kann nicht wieder laufen. Nein, es heißt für ihn, wenn ich gesund bin, fällt dieses ganze System ab. Ich bin ein Sünder, ich bin ausgestoßen aus der Gesellschaft. Nein, ich kann jetzt wieder rein in die Gesellschaft. Ich kann wieder zu Menschen Kontakt haben und bin dann wieder jemand in der Gesellschaft. Und er muss nicht alleine bleiben. Jesus schaut ihn an und sagt, willst du gesund werden? Das ist immer diese komische Frage, die Jesus da stellt. Man überlegt oft, was heißt es eigentlich? Und ein Ansatz ist zu sagen, er schaut ihn an und sagt, wo ist deine Motivation? Willst du überhaupt gesund werden? Und viel wichtiger ist vielleicht die Frage, willst du wirklich gesund werden? Und ich glaube, dahinter steckt, es gibt ja auch die Situation, wenn du mal 38 Jahre lang ein Leben geführt hast, immer auf die gleiche Weise, dann hast du dich dran gewöhnt. Willst du wirklich gesund werden? Das heißt für dich, konkret, Jesus sagt, ey, dein Leben wird sowas von anders sein. Du wirst dein Leben komplett umkrempeln. Es wird ein ganz anderes Leben sein, was du führen wirst. Du musst alles andere hinter dir lassen und du musst dich auf viele, viele Veränderungen einlassen. Und ich glaube, das ist eine Vorbereitung, die Jesus hier geht. Willst du wirklich gesund werden? Willst du wirklich Veränderungen auch erleben und annehmen? Bevor ich mit meiner Frau zusammen war, da habe ich schon öfters mal so einen speziellen Satz gehört. Der Satz kennt man vielleicht, ja, Beziehung ist Arbeit. Ich war jung und naiv und so lächelt man darüber und denkt so, ja, genau, weiß schon. Fragt mich mal heute. Ja. Heute muss ich an der Gemeinschaft mit ihr wachsen. Ich muss immer noch arbeiten an mir, an dem, wie ich zum Beispiel die Wäsche mache. Ja. Ich muss es jetzt nach ihrem System machen, nur weil es besser ist als meins. Und man hat Arbeit. Man hat Veränderungen, die ich erleben muss, und das kennen viele, die natürlich auch in Gemeinschaft leben. Man ist ja auch immer gefordert von Gemeinschaft. Und vielleicht ist das die Frage, die Jesus stellt. Bist du wirklich bereit, gesund zu werden? Bist du bereit, nochmal diesen Weg zu gehen, bevor er dann eine ganz andere Vorbereitung schafft? Und der Kranke, der war bereit. Wir sehen das dann gleich. Er war bereit und sagte, ich gehe, ich will gesund werden. Ja, ich möchte zurück. Ich bin bereit dafür. Ja, ich möchte wieder in die Gemeinschaft. Und Jesus wird ihn wiederherstellen für die Gemeinschaft. Und Jesus wird wieder dafür sorgen, dass er zurückgehen kann. Aber er braucht noch einen Zwischenschritt. Einen Zwischenschritt, der wirklich grundsätzlich ist und der zu einer wirklich erfüllenden Gemeinschaft führt. Ich habe keinen, sagt er dann, der mich in den Teich bringt, sobald das Wasser in Bewegung gerät. Ich habe wirklich niemanden. Das ist die Realität. Eigentlich sagt er nur, ich brauche nur eine einzige Person, die sich fürs ihr ganzes Leben lang neben mich legt und setzt und wartet, bis das Wasser sich bewegt und dann mich reinbringt, aber als erstes. Irgendwie ist das auch eine kuriose Sache mit dieser Bewegung des Wassers und so. Jesus, der sagt ja dazu gar nichts. Jesus sagt, das Wasser interessiert mich nicht, es kommt auch nicht von mir. Diese Geschichte von dem Wasser, sagt der Kranke, erzählt der Kranke, das ist scheinbar da eine Realität gewesen. Sie haben gesagt, wir möchten, da muss man rein. Aber das System dahinter ist auch irgendwie ein bisschen kurios, dass man sagt, okay, wenn das Wasser sich bewegt, dann rennen alle zum Teich und springen da alle rein. Und dann ist es scheinbar so, entweder der Erste gewinnt und wird gesund, weil wenn er später kommt, also als Zweites oder Drittes, dann reicht's nicht mehr, dann geht's nicht. Ja. Oder aber es ist so, dass die Zeit sozusagen, in der die Möglichkeit gesund zu werden, während das Wasser sich bewegt, sehr kurz ist, dass immer nur die Ersten es rechtzeitig sozusagen reinschaffen. Ja. Das wissen wir auch nicht genau. Das System ist sozusagen ein bisschen fraglich. Fakt ist, er kommt zu spät und er braucht Hilfe, weil er nicht alleine hinkommen kann. Scheinbar kann er sich bewegen, weil er zu spät kommen kann. Aber er kommt immer zu spät. Und er hat es nie geschafft, von alleine gesund zu werden, ins Wasser zu kommen. Und Jesus, der geht drauf ein. Aber bevor er das tut, ist es so, dass dieser Mensch sich ja sozusagen diesen anderen Menschen wünscht. Und wenn wir das anschauen, ist das eine Erwartung an einen Menschen, die sehr groß ist, oder? Jemand, der immer bei mir ist und immer für mich ist und immer wartet, bis er für mich dann das eine tut, diesen einen Weg geht. Und manchmal, glaube ich, hat man die Bitte oder haben manche die Bitte so an Jesus, sagt, hey Jesus, schick mir doch einfach nur einen Traummann, einen Traumpartner, eine Traumfrau, dann ist doch alles gut. So ein großer Wunsch, eine große Erwartung auch an jemand anderen. Oder ich brauche ja nur eine Person in meinem Leben mehr, die sich wirklich um mich kümmert, die mich wirklich sieht. Ja, dann ist alles gut. Oder ich brauche endlich jemand, der mich richtig versteht, der mir mal zuhört, der Zeit für mich hat. Und dann ist alles gut. Und Jesus, der muss doch einfach nur eine Person schicken. Gleichzeitig kennen wir Menschen die Erfahrung, dass wir oft nach Gemeinschaft suchen, manchmal auch Gemeinschaft finden und dann aber genau von dieser Gemeinschaft oder von diesen Menschen enttäuscht werden, weil sie genau uns das nicht geben, was wir erhofft haben, weil sie uns zurücklassen in einer Leere, dass sie uns gar nicht das geben können, was wir erwartet haben von mir, von ihm. Und da bleibt Einsamkeit. Und das ist ja manchmal so, dass man selbst innerhalb der Ehe das fühlt. Ich bin jetzt einsam, weil die Verbindung weg ist. Oder ich fühle mich einsam, weil eben ein Mensch so ganz anders reagiert auf das, was ich mir wünsche von ihm. Und da gibt es die Gefahr, dass unsere Erwartungen eine Beziehung überfordern. Dass meine Erwartungen an einen anderen Menschen so groß sind, dass sie nie erfüllt werden können. Und ich habe das mal mitgebracht mit einem Taschentüchern. Ich habe die nicht hier liegen, weil ich nah an den Tränen bin. Wenn wir uns vorstellen, das ist die andere Person, die ich brauche. Ich wünschte die eine Person in meinem Leben. Weil nämlich, sie gibt mir Zeit. Ich kann Zeit von ihr nehmen. Erhalten. Sie gibt mir Fürsorge. Sie versteht mich. Sie nimmt mich an, wie ich bin. Sie ist immer für mich da. Und wir können ewig so weitermachen. Die Gefahr dabei ist, dass wir die Person aussaugen und dass irgendwann leer ist. Das passiert, wenn wir alle unsere Sehnsüchte nach Gemeinschaft und Verbundenheit auf diese eine Person legen oder auf Menschen legen. Und immer versuchen, mehr rauszuziehen für mich, damit ich am Schluss das habe, was meine Leere füllt. Dass meine Sehnsucht gestillt wird. Dietrich Bonhoeffer hat ein sehr bekanntes Buch geschrieben, Gemeinsames Leben. Und in diesem Buch beschreibt er ganz viel, aber eine Sache ist, und das ist speziell für die christliche Gemeinschaft, die Erwartungshaltung, die wir haben. Da beschreibt er ein Wunschbild und Traumbild, das manchmal aufgebaut wird. Die anderen Christen, die müssten doch eigentlich so ideal sein und perfekt sein, dass ich da richtig drin aufgehen kann und dass alles perfekt für mich passt. Und dann kommt Dietrich Bonhoeffer zu dem herausfordernden Satz und sagt, es ist aber Gottes Gnade, die alle derartigen Träume rasch zum Scheitern bringt. Diese Träume an eine ideale Gemeinschaft, an ein Traumbild von, wenn ich den Partner habe fürs Leben, dann ist alles gut. Jesus sagt zu dem Kranken nicht, hey, ich werde dir helfen. Ich bleibe jetzt bei dir am Teich sitzen und helfe dir dann rein. Kurz gesagt, Jesus sagt, ich helfe dir nicht ins Wasser. Er sagt aber, ich bin das Wasser. Und das ist der entscheidende Unterschied. Jesus weiß, im letzten und tiefsten können unsere Sehnsüchte durch andere Menschen nicht gestillt werden. Jesus weiß, dass die Verbundenheit, nach der wir uns sehnen, letztlich nur bei Gott wirklich zur Ruhe kommt und gestillt werden kann. Ich stelle, sagt Jesus, dir nicht einen Menschen an die Seite, von dem du einfach nur alles rausziehen kannst, was du brauchst. Nein, ich stelle mich selbst an deine Seite. Jesus stellt sich an meine Seite und sagt, ich bin die Heilung. Ich bin das Wasser. Ich bin die Verbundenheit, die Gemeinschaft, die du suchst. Die Liebe, nach der man sich sehnt. Gott heißt Liebe, das ist manchmal so plakativ. Und das heißt aber auch, das ist die Bereitschaft Gottes, endlos zu geben. Das hört nicht auf, wie hier. Es hat kein Ende. Diese endlose Liebe, die Bereitschaft zu geben, die ist nur bei Gott zu finden. Die ist nur da zu finden. Und diese Gemeinschaft ist die Grundlage für das, dass wir dann wiederum weitergehen können und in Gemeinschaft gehen können mit anderen Menschen. Wir brauchen Jesus, um diese Sehnsüchte in uns zu stillen. Er sagt, ich bin das Wasser, komm zu mir. Erwarte es von mir, dass ich deine Einsamkeit verstehe und aufnehme und mitnehme. Und du bekommst von mir diese Fülle. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass Gott uns geschaffen hat, um mit anderen Menschen in Gemeinschaft zu leben. Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Gott hat uns geschaffen, um nicht alleine zu sein. Wenn man ganz am Anfang der Bibel reinschaut, da sieht man das schon. Der Mensch soll nicht alleine sein. Das ist die Kernbotschaft. Wir sind geschaffen erstmal als Ebenbild Gottes. Und das heißt, als in einer tiefen Verbindung mit Gott. Und dann gleichzeitig sind wir geschaffen, um nicht alleine zu sein, um mit anderen Menschen in Gemeinschaft zu leben. Und Jesus, der heilt diesen Menschen und sagt dann eben, jetzt darfst du aufstehen, jetzt darfst du dein Bett nehmen und jetzt darfst du gehen, jetzt darfst du hingehen. Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und zugleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Auffällig ist in dem Text, dass dieses nimm dein Bett und geh hin, kommt dreimal drin vor. In unserem Text nur zweimal, aber zwei Verse weiter kommt es nochmal, als dann der Kranke den Pharisäern erklärt, was er machen soll. Ja, Jesus hat gesagt, ich soll mein Bett nehmen und ich soll hingehen, ich soll weggehen. Und dreimal sagt er es. Also es ist ein Zeichen dafür, dass eine Betonung drauf liegt. Jetzt ist der Punkt, die Veränderung ist passiert. Du bist jetzt bereit, wieder zurückzugehen in die Gemeinschaft, wieder in die Gesellschaft zu gehen. Du bist bereit dafür, jetzt hier deinen Wohnort zu verlassen und loszugehen. Bett ist ja immer so eine Sache, man darf da nicht an ein Ikea-Bett denken. Weil wäre es damals ein Ikea-Bett gewesen, dann müsste Jesus ein zweites Wunder machen. Und das Wunder wäre, dass der Geheilte das Bett wieder aufbaut, ohne dass eine Schraube übrig bleibt. Ein Bett war damals eine Liegematte, einfach zum Zusammenrollen und zum Mitnehmen. Geh hin. Als erstes heißt es ein Ortwechsel. Verlass wirklich dein altes Leben und geh woanders hin. Wir wissen nicht genau wohin, aber es ist vielleicht genau diese Offenheit zu sagen, hey, es ist nicht klar, dein Ziel wird gar nicht von Jesus definiert. Er sagt nicht, mach die drei Punkte und dann wirst du wieder in die Gemeinschaft aufgenommen, sondern jetzt ist der Auftrag, geh zurück. In die Gesellschaft, geh hinein, leb dein Leben mit mir, mit der Voraussetzung, die ich dir gegeben habe, dass deine Sehnsüchte gestillt sind. Und als zweites erlebt er, dass diesen Auftrag, diese ganz klare Aufforderung, geh hin, imperativ, eine Aufforderung, jetzt aber, du musst jetzt gehen, du musst jetzt losgehen, du kannst nicht hierbleiben. Und das ist der Ausdruck, den Jesus hier verwendet, geh hin. Und das ist die Befähigung und die Sendung für uns, zu sagen, jetzt ist es bereit, wenn meine Sehnsüchte bei Jesus so gestillt sind, dann darf ich zurückgehen, hin zu den Menschen, hin zu einzelnen Menschen, hin zu einer Gruppe, zu einer Gemeinschaft. Und ich zitiere nochmal Dietrich Bonhoeffer, weil er so gute Sätze sagt. Weil Gott den Grund unserer Gemeinschaft schon gelegt hat, treten wir nicht als die Fordernden, sondern als die Dankenden und Empfangenden in das gemeinsame Leben mit anderen Christen ein. Wir treten in die Gemeinschaft mit anderen ganz anders ein. Nicht als die Fordernden, die sagen, ich brauche von dir doch nur Zeit, Geld. Okay, Geld vielleicht nicht, aber vielleicht Gemeinschaft. Wir treten nicht als die auf, die sagen, ich brauche dich, damit meine Sehnsucht gestillt wird, sondern ich gehe hinein in die Gemeinschaft, erstens dankbar, sagen, ich bin sehr dankbar für das, was ich hier in der Gemeinde habe, für die Menschen, die hier sind, für meine Familie, für mein soziales Umfeld, und ich gehe da mal dankend rein. Ich gehe da rein und sage, ich danke für all diese Menschen, die da sind. Ob sie mir schmecken oder nicht, ob ich zufrieden bin mit ihnen oder nicht. Ich bin dankbar. Ich erlebe das als auch eine Art, dass Gott mich da hineingestellt hat. Und gleichzeitig als die Empfangenden, und das könnte schon wieder so einen Touch haben von, ja, da zieht man schon wieder was raus, ich kriege ja was dann davon. Nee, es ist, glaube ich, viel mehr, was hier beschrieben wird, ein offenes Empfangen. Ich lasse mich überraschen von dem, was ich von anderen bekomme. Ich bin nicht der Fordernde, nein, ich bin derjenige, der einfach nur empfängt, was die Menschen mitbringen. Ich bin offen für jeden Einzelnen, dass er das gibt, was er möchte, was er kann, was in ihm liegt, was auch Gott in die andere Person gelegt hat. Und das heißt, ich empfange. Ich bin derjenige, der dann empfangen darf aus der Vielfalt der Menschen, die mir begegnen im Alltag. Und natürlich ist das auch manchmal genau das, was man sich nicht gewünscht hat. Jeder, der in engeren Beziehungen und Freundschaften lebt, merkt manchmal, der andere, der ist ja so anders. Also das ist ja echt wild. Also so, warum habe ich eigentlich die Freundschaft angefangen, wenn der so ist in dem Punkt? Ja? Es ist so anders wie ich und da muss man sich engagieren. Und da merkt man aber erst im Nachhinein manchmal, es ist super. Es ist eine super Ergänzung. Ich werde zum Empfangenden, dass ich hier auf einmal merke, ja toll, es ist genial, dass du so anders bist und dass du mir dadurch was gibst. Und diesen Schatz zu entdecken, das gilt, dankend und empfangend. Und so wie werden wir von Jesus gesendet. Geh jetzt hin in die Gemeinschaft. Erlebe dankbar die Gemeinschaft und sei wirklich auch der, der empfängt. Mit dieser Voraussetzung. Jesus möchte diese Sehnsucht stillen in dir, diese Leere. Wir haben nicht mehr die Herausforderung, alles aus Menschen zu ziehen. Und trotzdem dürfen wir in tiefer Gemeinschaft leben mit anderen. Wir dürfen ein Musikstück hören und ich lade dich ein, nochmal sich Gedanken dazu zu machen, zu dem, was hat dich angesprochen? Was möchte Jesus dir mitgeben in dein Leben, in deine Situation, wo du gerade bist? Und hören, was möchte Jesus dir mitgeben? Ich bete. Jesus, du hast selbst Einsamkeit erlebt. Du hast es durchlitten. Und du weißt, wie es sich anfühlt. Und ich möchte dich bitten, dass wir zu dir kommen können, als jemand, der es versteht, dass wir zu dir kommen können und uns da auch aufgefangen wissen. Dass du es verstehst. Und dass du uns aber auch führst und zeigst, wie du diese Einsamkeit füllen kannst, wie du eine Verbindung schaffen kannst zu uns und diese Verbundenheit mit dir uns wirklich erfüllt und ausfüllt. Und gleichzeitig bitte ich dich, dass wir in Gemeinschaft treten können, dass du uns hineinnimmst in Beziehungen, in Menschen, die uns gut tun. Und ich danke dir, dass du uns da hineinsendest, dass wir sogar aufgefordert sind, das zu leben. Und ich bitte dich für alles, was wir dafür brauchen, dass wir von dir das Nötige bekommen. Danke, dass du dich so annimmst. Amen.